Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie zu der Vorlesung heute gekommen sind. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Ich möchte auch gern unsere Gäste begrüßen aus der Schule, die sich ein Bild machen wollen, wie die Informatik eigentlich aussieht. Willkommen all zusammen. Ich hoffe, Sie können heute etwas mitnehmen. Mitnehmen an Wissen. Bevor wir allerdings beginnen mit unserem Thema, der Entwurf von Software, möchte ich Ihnen eine traurige Nachricht bekannt geben. Und zwar ist Herr Christian Hendrich, ein Kommilitone von Ihnen im Bachelorstudium, am 6. Januar gestorben, im Alter von 23 Jahren. Ich bitte Sie, eine Minute des Schweigens einzulegen. Danke. Gut, ich bedanke mich bei Ihnen und möchte als nächstes noch einiges Organisatorisches Ihnen weitergeben. Es gibt ein Mentorenprogramm, bei dem Sie sich näher informieren können. Beispielsweise, Sie können Tipps für Prüfungen bekommen, Sie können alle möglichen anderen Hinweise bekommen von Studenten für Studenten. Das nächste Treffen für die Mentoren findet Montag, Dienstag statt. Und die genaueren Dinge, wann, wo und was sich dahinter verbirgt, gucken Sie bitte im Moodle nach. Dort wird es eingestellt heute Nachmittag. Die zweite Nachricht, die ich Ihnen geben wollte, ist über die Probeklausur. Sie sind herzlich eingeladen, eine Probeklausur mitzuschreiben. In den Übungsgruppen, in den nächsten Übungsgruppen, wo Sie hingehen, wird die ausgegeben. Die Probeklausur dauert insgesamt 1,5 Stunden. Allerdings müssen Sie nicht alle Aufgaben lösen da drin. Sie können sich die raussuchen, die Sie am besten können. Es ist ungefähr die Größenordnung einer normalen Klausur, aber da haben Sie ja 4 Stunden Zeit. Von daher ist das also unproblematisch. 1,5 Stunden, dass Sie wissen, was für Aufgaben kommen und Sie können sich daran versuchen, die auch zu lösen. Die Übungsgruppenleiter werden dann mit Ihnen diese Lösungen besprechen, Ihre eigenen Lösungen, also die Musterlösungen, wie man diese Aufgaben löst. Also Hinweis, gehen Sie in die Übungsgruppen, da können Sie versuchen rauszubekommen, wie viel habe ich gelernt, wie viel muss ich noch lernen. Gibt es Fragen dazu? Ja? Die Klausur ist normalerweise 3 Stunden und es gibt noch einen Sicherheitszeitabstand. Ja? Ja, das Mentorenprogramm war vorher für wenige zum Ausprobieren. Es ist jetzt für alle Leute erweitert worden, auf den ganzen Kreis. Deshalb hat er mir Bescheid gesagt, dass ich Ihnen weitergebe. Sie sind alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Weitere Fragen? Nicht weiter, dann möchte ich auf unser heutiges Thema zu sprechen kommen. Zuerst ein paar Worte dazu, Entwurf von Software, in welches Schema müssen Sie das einordnen? Nun, bisher haben Sie etwas über Sprachen gehört, Sprachkonstrukte. Dann habe ich Ihnen erzählt, wie man mit Algorithmen diese Sprachen benutzt, das ist also die semantische Seite. Wie löse ich ein Problem? Und heute möchte ich Ihnen etwas erzählen, wenn Sie ein Problem haben und Sie haben angenommen, Sie haben es gelöst und Sie möchten es programmieren. Wie strukturieren Sie das Ganze? Das heißt, wie machen Sie die ganze Organisation davon? Dazu muss man wissen, dass die meisten Softwareprojekte, ungefähr die Hälfte von allen, die überhaupt gemacht werden, nicht deshalb schief gehen, weil die Leute nun die falsche Lösung haben, sondern weil der Prozess des Erstellens von der Software nicht sauber durchgeführt wird. Man rechnet im kommerziellen Sektor ungefähr vom Gesamtaufwand für ein Softwareprojekt 85% für das Ganze drumherum und nur 15% für die Codierung, also das Programmschreiben selber. Mit anderen Worten, das Wichtigste ist, ein klares Konzept zu bekommen von dem, was die Software leisten soll, in welchem Zusammenhang sie steht, was der Benutzer überhaupt will und so weiter. Genaueres erzähle ich Ihnen heute noch. Und das eigentliche Programmieren ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil. Und dass dieser kleine Teil ist natürlich nicht unwichtig, aber Sie sollten wissen, dass mit dem einen Programm nicht alles abgearbeitet wurde. Die 15% alleine, das ist nicht das Wesentliche. Die meisten Leute von der Uni unterschätzen den Aufwand, den Erstellung eines Programms macht. Wobei sie den Organisationsaufwand immer zu gering einschätzen, der aber eminent wichtig ist. Ich erkläre Ihnen gleich etwas näher. Im Prinzip möchte ich Ihnen unsere heutige Vorlesung in drei Teile teilen. Zum einen die Anforderungen, was muss man darüber wissen, wie kriegt man die? Zum anderen, wie entwerfe ich dann das gesamte Software-Schema und dann, wie organisiere ich dieses Entwerfen richtig? Was gibt es denn da für Modelle? Fangen wir an mit den Anforderungen und Spezifikationen. Die Anforderungen unterteilen sich im Prinzip in zwei verschiedene Sorten von Anforderungen, die meist gar nicht so richtig klar sind, was das ist. Die erste Anforderungsart ist eine funktionale Anforderung. Was soll das Programm tun? Funktionale Anforderungen sind etwas, was Sie normalerweise intuitiv kennen. Wenn da eine Wurzel berechnet werden muss, dann muss man da halt hinschreiben, Wurzelberechnung, die Formel und dann umsetzen in den entsprechenden Code. Wunderbar. Das geht auch ganz nett, solange man weiß, was das Ganze zu tun hat. Wichtig ist dabei natürlich, dass Sie alles einfangen, was damit noch zusammenhängt. Also die Reaktion des Systems auf bestimmte Anweisungen, Eingaben, Situationen, die auftreten können, vor allen Dingen Konsistenz, Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit ihrer Funktionalität, die Sie mal spezifizieren. Unter Funktionalität können Sie sogar so etwas wie Virenfreiheit auffassen und auch das, was das System nicht tun soll. Das ist nicht unwichtig. Sie kapieren erst meist, was ein System tun soll, wenn Sie genau sagen, was es nicht tun soll. Dann merken Sie erst die Grenzen von dem, was da implementiert werden soll. Gut, alles zusammen sind funktionale Anforderungen. Das Was soll es tun? Nun, es gibt noch eine andere Sorte von Anforderungen, die gar nicht so bekannt sind. Das sind die nicht funktionalen Anforderungen. Was sind nicht funktionale Anforderungen? Nun, das ist die Antwort auf die Frage, wie soll das Programm es tun, was es tun soll? Beispiele davon. Nicht funktionale Anforderungen, wichtig, sie sind quantifizierbar. Beispielsweise die Geschwindigkeit, Transaktionen pro Sekunde. Wenn Sie irgendwo Software konzipieren, dann müssen Sie ein sogenanntes Mengengerüst erstellen. Das heißt, Sie müssen sagen, wie viel Daten pro Sekunde muss das Ganze eigentlich verarbeiten können. Tut es das hinterher nicht, dann haben Sie falsch programmiert, haben entweder die falsche Sprache gewählt oder wahrscheinlicher die falsche Hardwarebasis oder Sie haben die ganze Konstruktion nicht so ausgelegt, dass sie schnell reagieren kann. Beispielsweise weiß ich von einem großen deutschen Anbieter hier in Frankfurt, der seine Dienste für Aktienstatistiken in alle möglichen Bankseiten reingepackt hat, dass der seine Programmierung danach ausgerichtet hat, dass es möglichst schnell passiert und die Standard-Software-Konstrukte, die sonst dafür da sind, alle zur Seite geschmissen hat, gesagt, das ist zu langsam, wir müssen noch schneller werden und hat Spezialsoftware dafür geschrieben. Und die ist so gut, dass sie inzwischen weltweit exportiert wird und er damit überall Erfolg hat. Das heißt, man muss vorher wissen, was man will, und nicht allein die Funktion ist entscheidend, sondern auch das Wie, der Kontext ist wichtig. Es gibt diverse andere Forderungen, die ich mal als Beispiel hier gelistet habe, sowas wie Einfachheit, dass man sie auch damit umgehen kann, Zuverlässigkeit. Manche Software ist so geschrieben, dass sie dauernd ausfällt, weil man nicht genug getestet wurde. Portabilität, wichtige Forderung, wenn sie von verschiedenen Systemen ausgehend existieren, wenn sie ein Programm sowohl auf einem Windows-Rechner als auch auf einem Apple-Rechner als auch auf einem anderen Unix-System, beispielsweise Linux oder BSD-Unix oder HP-Unix oder sonst was laufen lassen wollen, es muss portabel sein. Und das schränkt die Wahl der Programmiersprachen und der Programmiersysteme durchaus ein, unabhängig von der Funktionalität, die das Ganze haben soll. Nun, allgemein können wir die nicht funktionalen Anforderungen also gliedern in Anforderungen, die an das Produkt gehen soll, beispielsweise was Zuverlässigkeit, Anforderungen an die Organisation, beispielsweise diese Software muss in einem Unternehmen entwickelt werden, was ISO 9000 zertifiziert ist. Wenn Ihnen ISO 9000 nichts sagt, dann kann ich ein paar Stichworte dazu loslassen. Das heißt, wem sagt denn ISO 9000 etwas? Hand hoch.
ISO 9000 oder 9001?
Also sagt Ihnen etwas. Hand hoch, wenn Sie es wissen. Okay. Es ist nicht allgemein bekannt. Dazu muss man sagen, dass es mal eine Phase gab, in der alle Leute sich nach ISO 9000 zertifizieren lassen wollten, inklusive Nachfolger unbenommen. Das ist eine Richtlinie, nach der man zeigen muss, dass man besonders gut organisieren kann. Also nachhaltig, überlegt, strukturiert, alle guten Eigenschaften, die ein Unternehmen haben soll und normalerweise nicht hat. Das muss man nachweisen. Insider sagt mir, ISO 9000 ist etwas, was für die Unternehmen wichtig ist. Sonst braucht man es nicht, und zwar nur, dass man sowas mal mitgemacht hat, aber es verändert nur das Denken, und dann ist es das Wichtigste, was es tun kann. Aber es verändert nicht unbedingt die Strukturen. Wie dem auch sei, ISO 9000 wird als Qualitätskriterium angesehen, und manche Leute sagen, nur Unternehmen, die so zertifiziert sind, dürfen gute Software entwickeln, sonst geben wir den Auftrag gar nicht hin. Das ist eine nicht funktionale Anforderung an die Software. Andere Forderungen, beispielsweise externe Dinge, die normalerweise gar nichts mit dem Produkt zu tun haben. Also beispielsweise sowas wie Datenschutz bei der Gesundheitskarte. Wenn Sie also ein Produkt, sowas wie die Software für die Gesundheitskarte rausgeben, dann muss gewährleistet sein, dass die Software auch nicht aus Versehen alle Krankendaten an jemanden rausgibt, der einfach die Karte mal irgendwo reinsteckt. Sondern da müssen Passworte sein, da muss es geschützt sein. Das kann nicht einfach ausgelesen werden. Wie Sie wissen, Information ist Gold. Das hat Google schon vorgemacht. Und wir leben in einem Informationszeitalter, wo auch Informationen von Kranken, die Krankengeschichte, wenn es wichtige Leute sind, mit viel Geld gehandelt wird. Also auch Ihre Daten werden gern gehandelt, nicht ganz so teuer, aber immerhin. Die Payback-Karten machen das vor. Sie sind als Kunde interessant, und als solcher ist es Datenschutz etwas, was diametral den Verwertungsinteressen der Werbeindustrie entgegensteht. Mit anderen Worten, Sie können auch Software bauen, die Randbedingungen erfüllen muss, zum Beispiel ethische Randbedingungen oder andere Randbedingungen, die vom Staat vorgegeben werden, die nichts mit der eigentlichen Funktion zu tun hat. Sie müssen also Code schreiben, um Dinge zu implementieren, die gar nicht notwendig sind für die Aufgabe, aber die Randbedingungen erfordern es. Das sind die nicht funktionalen Anforderungen. Im Allgemeinen kann man sagen, dass die nicht funktionalen Anforderungen durchaus manchmal wichtiger sind als die funktionalen Anforderungen. Denn selbst wenn Sie etwas haben, wenn es nicht zertifiziert wurde, zum Beispiel Bauteile im Flugzeug oder Software in einem Cockpit oder ähnliches, dann kann man es nicht verwenden. Beispielsweise wurden diverse Mikroprozessoreinheiten jahrelang vom TÜV nur abgenommen, wenn sie diskret aufgebaut waren. Sobald man moderne Prozessoren einpackte, wurden sie abgelehnt, weil dieses Produkt vom TÜV nicht zertifiziert werden kann und deshalb nicht eingesetzt werden kann in sicherheitskritischen Bereichen. Mit anderen Worten, das Drumherum ist manchmal sehr entscheidend und entscheidet, ob Ihr Produkt überhaupt verwendet wird oder ob Sie das einstampfen müssen. Tja, Anforderungsanalyse. Die Anforderungen müssen prinzipiell verifizierbar oder validierbar sein. Es müssen also quantitative Anforderungen sein. Wenn Sie eine nicht funktionale Anforderung geben, wie dieses Programm soll benutzerfreundlich sein, dann kann niemand damit etwas anfangen. Was heißt benutzerfreundlich? Muss da ein Smiley auftauchen, wenn ein Benutzer zu sehen ist oder was? Also Sie müssen konkret sagen, wie und was und wo, und Sie müssen quantifizierbar sein, dass das auch wirklich das nachgeprüft werden kann. Sonst ist es eine unsinnige Forderung, Sie können sie weglassen. Was kommt dabei raus? Nun, das Ziel von dem ganzen Analyseprozess ist ein Dokument, ein Anforderungsdokument, was aus zwei Teilen besteht, aus der Anforderungsdefinition und der Spezifikation. Die Definition ist im Prinzip dazu da, einfach mal informell zu sagen, was eigentlich der Kunde haben möchte. Sie schreiben rein, wie Sie den Kunden verstanden haben. Der Kunde liest sich durch und sagt ja oder nee, nee, das habe ich ganz anders gemeint. Und irgendwann müssen Sie sich auf etwas einigen. Und das, worauf Sie sich einigen, der Text, das ist die Anforderungsdefinition. Und wenn Sie gut sind, dann können Sie das Ganze auch noch ein bisschen konkreter machen. Das ist dann die Spezifikation, die genaue, detaillierte, möglichst listenartige Beschreibung der Anforderungen. Und diese konkrete Anforderungsliste, das ist dann die Grundlage für einen Vertrag, für die Anfertigung einer Software. Wenn Sie diese Liste nicht erfüllen, dann hat der Kunde das Recht, Ihnen das Geld nicht zu zahlen. Also Sie haben eminentes Interesse daran, diese Liste zu erfüllen. Und die Anforderungsspezifikation kann manchmal Kleinigkeiten, die er erfüllen kann, sehr teuer werden. Das heißt, Sie müssen sich gut überlegen, was Sie in die Spezifikation reinschreiben und wie viel Geld Sie dafür verlangen. Sonst können Sie bittere Enttäuschungen erleben und für null und nichts arbeiten, weil die Spezifikation ein bisschen stärker war, als Sie dachten. Weil das Ganze Vertragsunterlage wird. Gut, damit haben Sie ein Anforderungsdokument und das Abhalten, Fassen dieses Anforderungsdokuments ist etwas, was teilweise nicht nur Software-Spezialisten, sondern auch Juristen beschäftigt. Die Spezifikation sollte alles enthalten. Da finden Sie dann auch die funktionalen und die nicht funktionalen Anforderungen wieder. Die nicht funktionalen Anforderungen, die der Kunde gerne haben möchte, und die funktionalen. Das soll alles drin beschrieben werden. Und natürlich müssen Sie es irgendwie abfassen, und zwar nicht in der Programmiersprache, sondern in einer natürlichen Sprache. Und genau da gibt es Probleme. Natürliche Sprache ist unter Menschen sehr schön, aber sie ist meist missverständlich und hat unklare Terme. Und wenn jede Unklarheit Millionenbeträge kostet, dann muss man sich sehr, sehr genau ausdrücken. Das bedeutet, manchmal kann es sein, dass Sie sagen, oder der Kunde sagt, jawohl, da steht natürlich alles drin, was ich gemeint habe. Und wenn man es dann umsetzt und es ist total was anderes, dann staunt der Kunde und sagt, ja, das habe ich aber gar nicht gemeint. Dann sagen Sie, ja, das steht aber da drin. Und wenn es drin steht, haben Sie zweifelsohne Recht. Und das ist das Entscheidende. Und der Kunde muss mehr Geld dafür zahlen, dass endlich das implementiert, was er eigentlich wollte. Also, insgesamt können Sie davon ausgehen, Sie haben bei der Anforderungsanalyse als Ziel ein Anforderungsdokument. Und dieses Anforderungsdokument besteht aus den zwei Teilen Definition und Spezifikation. Und die Spezifikation wiederum hat auch die zwei Teile, funktionelle und nicht funktionelle Anforderungen. So ist das Ganze gegliedert von oben nach unten. Das können Sie erwarten. Eine der Schwierigkeiten ist, sich dabei richtig zu verstehen. Und das Typische ist, um sich besser zu verstehen, dass Sie alles genau aufschreiben. Ein ganz wichtiger Begriff dabei, der aus der Softwaretechnik kommt und inzwischen auch in Unternehmen ganz normal übernommen worden ist, ist der Begriff der Schnittstellen. Sie müssen präzise Schnittstellen definieren. Jedes System muss mit anderen Systemen zusammenwirken. Das ist nicht ein Standalone-System. Zweifelsfall mit dem Benutzer oder mit anderen Softwareteilen. Und dieses Zusammenwirken geht über Regeln, geht über genau definierte Daten und Anforderungen. Und die Schnittstelle, die das bereitstellt, muss sehr genau aufgeschrieben werden. So eine Schnittstelle hat verschiedene Teile und ich möchte mal die Teile auflisten. So eine Schnittstelle kann prozedurale Schnittstellen enthalten. Das bedeutet, da steht drin, diese Untereinheit macht das und das. Und zwar genau aufgeführt, was es tun soll. Dann, diese Untereinheit benötigt dazu folgende Datenstrukturen. Also Daten gehen rein und Daten gehen raus. Und welche Daten, welche Strukturen, die müssen Sie angeben bei der Schnittstelle. Und die Darstellung, wie sehen die Daten aus, wie lang ist ein Integer, wie viel Bits, Bytes hat ein String und so weiter. Last not least, ganz wichtig, Protokolle. Bei einer Schnittstelle müssen Sie Protokolle angeben. Jetzt sagen Sie Protokolle, Gott, wozu denn das? Nun, Protokoll sagt einfach nur, in welcher Reihenfolge diese Prozeduren aufgerufen werden. Beispielsweise, Sie haben ein Modul oder eine Bibliothek oder wie Sie auch immer nennen wollen, das Grafikdienste bereitstellt. Dann steht da drin beispielsweise, zeichne ein Viereck und skaliere das Achsenkreuz oder initialisiere das ganze Grafiksystem. Und Sie wissen, damit Sie etwas richtig zeichnen können, müssen Sie erst initialisieren, dann skalieren und dann zeichnen. Und die Reihenfolge dieser Sachen, die müssen Sie irgendwo festlegen. Und das ist das Protokoll. Ohne zu wissen, wie die einzelnen Prozeduren verwendet werden, können Sie sie nicht gut verwenden. Da geht etwas schief. Und dazu ist das Protokoll hilfreich und muss angegeben werden. Also eine Schnittstelle hat nicht nur Daten, nicht nur Prozeduren, nicht nur Objekte, sondern auch Protokolle. Die sind meistens einfach informell beschrieben. Da steht drin, in welcher Reihenfolge was ist. Aber ohne Protokoll geht es im Prinzip nicht. Gut, und damit haben wir schon mal ein wichtiges Element kennengelernt, wie verschiedene Teile miteinander arbeiten können, so dass tatsächlich auch was rauskommt, was man haben möchte. Das Ganze muss man noch validieren, also nachweisen, dass es gut funktioniert. Dieser Nachweis muss möglich sein anhand von konkreten Kriterien. Sie müssen angeben, wie es validiert wird. Nicht nur, was es tun soll, sondern auch, wie man feststellt, was es tun soll. Wenn Sie es nicht angeben, kann man sich irgendwas ausdenken und das geht meistens schief und da ist der Kunde nicht immer einverstanden. Unzureichende Validierungen haben ziemliche Folgen. Fehler werden erst im Entwurfs- oder Implementierungsstadium entdeckt, wenn man nicht richtig vorher alles validiert und die Behebung wird dann ziemlich teuer. Allgemein kann man sagen, so vom Fehleraufwand, wenn Sie einen Fehleraufwand in der Spezifikation von 1 haben, dann müssen Sie den 10-fachen Aufwand haben, um die Implementierung den Fehler rauszuschmeißen. Und wenn Sie den Fehler immer noch nicht gefunden haben und erst beim Kunden entdeckt wird, dann können Sie ausgehen davon, dass es der 100-fache Aufwand ist. Es lohnt sich also sehr gut, die Anforderungen erstmal zu validieren und viel Arbeit reinzustecken, bevor Sie anfangen loszuprogrammieren. Beispiele für diese Problematik kennen Sie alle aus dem Alltag. Beispielsweise hatte Apple mal einen defekten Akku, den haben die vorher nicht getestet. Den haben sie einfach eingebaut und hinterher ging der manchmal in Flammen auf. Das hat natürlich diverse Schadenersatzsprüche nach sich gezogen. Die mussten für einen Millionenaufwand alle Akkus ihrer Laptops wechseln lassen, zu ihren Kosten. Das war also ziemlich ein Aufwand. Hätten die das am Anfang bereits richtig gemacht, hätten sie die Kosten nicht gehabt. Anderes Beispiel, was Ihnen sicher bekannt ist, ist das berühmte Gaspedal von Toyota. Hätten die richtig getestet in ihren Fabriken, dann hätten sie rausgekriegt, dass das Gaspedal klemmen kann und hätten gar nicht erst diese Konstruktion eingebaut. Und so hatten sie Millionenprozesse in den USA am Hals, mussten für sehr viel Geld alle Gaspedale erneuern auf der ganzen Welt von ihrem Auto. Es war also ein sehr folgenreicher, schwerer Fehler, sehr teuer. Also mein Plädoyer, viel Aufwand am Anfang reinstecken bei der Anforderungsanalyse, bei der Spezifikation. Das lohnt sich im Aufwand und im Geld. Auch wenn mancher sagen würde, was vertrödeln wir unsere Zeit bei Spezifikation, fangen wir doch einfach mal an. Das muss nicht unbedingt schneller gehen. Ja, Anforderungen sollen also gut sein. Gute Anforderungen. Wie kriegt man gute Anforderungen? Nun, Sie sollten die Anforderungen vorher validieren auf Güte, indem Sie einfach mal gucken, was die verschiedenen Aspekte, die möglich sind. Ich habe mal ein paar Aspekte aufgelistet. Beispielsweise die Gültigkeit. Sie müssen gucken, dass dieses System, was Sie angesetzt haben, auch das erfüllt, was Sie sich vorgenommen haben. Das heißt, der Kunde muss damit zufrieden sein, Sie müssen damit zufrieden sein, der Kompromiss muss stimmen. Ihm muss klar sein, dass es immer ein Kompromiss ist und Sie müssen ihn möglichst genau benennen können, den Kompromiss, sodass klar ist, was der Kunde akzeptiert und was er nicht mehr akzeptiert, sodass die Anforderungen auch wirklich gültig sind und nicht irgendwelche Wolkenanforderungen sind, die niemand an sich haben will. Sie können natürlich auch gucken, ob das Ganze konsistent ist. Denn der Kunde kann viel formulieren, hat viele Wünsche, die eierlegende Wollmilchsau, aber die kann man nicht immer realisieren. Sie müssen also gucken, ob das Ganze auch konsistent ist und sich nicht gegenseitig widerspricht. Und wenn da ein Problem ist, frühzeitig aufmerksam machen, um das noch zu ändern. Natürlich sollten auch alle Wünsche berücksichtigt werden, also vollständig sollten die Anforderungen schon sein. Und sie sollten auch umsetzbar sein mit den Mitteln und in der Zeit, die vorgegeben sind. Sonst wird es schwierig und macht nur Enttäuschung. Also Konflikte am Anfang nicht scheuen, alles konkret besprechen, alles absprechen und möglichst detailliert aufschreiben. Es ersetzt eine Menge Ärger hinterher und eine Menge Enttäuschung hinterher. Also es ist besser, den Kunden am Anfang zu enttäuschen als hinterher. Das ist für den Kunden billiger und es ist auch wesentlich, sie sind dann wesentlich besser angesehen beim Kunden, der auch leichter von seinen Forderungen abgehen kann, wenn sie am Anfang da sind, nicht am Schluss erst. Okay, das waren die Anforderungen. Jetzt habe ich Ihnen viel über Anforderungsanalyse erzählt. Zum Abschluss möchte ich Ihnen gern noch einen Test machen. Bitte schreiben Sie jeweils ein Beispiel für funktionale und ein Beispiel für nicht funktionale Anforderungen auf. Auf einen kleinen Zettel vor Ihnen. Schreiben Sie mal auf. Versuchen Sie mal, das rauszukriegen. So, ich habe den Eindruck, alle haben sich ein Beispiel überlegt oder auch nicht überlegt. Jetzt interessiert mich mal, welche Beispiele gefunden worden sind. Beispiel für funktionale Anforderungen. Wer hat sich eins überlegt? Bitte. Ja?
Muss auf x86 Prozessoren laufen können.
Funktional, das ist eine funktionale Anforderung.
Hätte ich jetzt funktionale gesehen.
Welche Funktion hat denn das Programm?
Hey.
Scheint mir eher als nicht funktionales Beispiel zu sein. Hat jemand ein funktionales Beispiel? Bitte schön.
Das Programm ein Export in PDF-Dateien unterstützen.
Pardon, akustisch? Ein Export in PDF-Dateien als Funktionalanforderung. Ja, das ist eine Funktion, die es haben muss. Korrekt. Ja? Irgendeine Berechnung ist eine funktionale Anforderung. Vollkommen richtig. Andere Beispiele. Ganz links.
Währungsrechnung.
Pardon?
Währungsrechnung.
Umrechnung von Währungen. Jawohl. Sie hatten?
Dass es innerhalb einer gewissen Geschwindigkeit ablaufen soll.
Innerhalb einer bestimmten Geschwindigkeit. Welche Funktion hat das Programm dann? Okay, nicht funktionale Anforderung. Ja?
Ergebnis speichern.
Ergebnis abspeichern. Okay, die Funktion muss man auch haben können. Stimmt. Jetzt noch ein Beispiel für nicht funktionale Anforderungen. Es gab ja schon ein paar nicht funktionale Beispiele. Ja?
Datenschutzgesetz.
Bitte?
Datenschutzgesetz,
das hatte ich genannt, ja?
Windows
zum Beispiel, ja, ist es eine nicht funktionale. Noch eine andere nicht funktionale, von ganz hinten irgendwo. Haben Sie eine Idee, noch eine nicht funktionale Anforderung? Ja? Darf nicht bei jedem Fehler abstürzen? Ja, so könnte man es, ist durchaus richtig. Also automatische Abfang. Wobei, das könnte man nicht als Feature ansehen, als Funktion, fehlerresistent. Aber es ist auf dem Grenzwert. Wir sehen es, manchmal kann man nicht so genau sagen, was ist jetzt Kontext und was ist jetzt echte Funktion. Aber Sie haben recht, für eine bestimmte Funktion auszuführen, kann es auch, ist über die Fehlerrate nichts gesagt. Erstmal. Ja? Ja. Ja, ganz einfach. Wenn ein Programm beispielsweise dazu geschrieben wird, um anderen Leuten Elektroschocks zu erteilen, dann müssen Sie sich überlegen, ob das ethisch gerechtfertigt ist oder nicht. Also es gibt durchaus ethische Maße. Sie müssen sich immer überlegen, wozu dient das Programm. Ganz aktuell, es gab ein paar Leute in den USA, die ein Stux-Virus geschrieben haben, der iranische Atomprogramme sabotieren soll. Da muss man sich fragen, ist das ethisch gerechtfertigt oder nicht? Wenn man es allgemein sieht, dann sehe ich es problematisch, weil so ein Ding in alle Siemens-Anlagen reingeht, auch die in Deutschland, in den Atomkraftwerken. Das heißt, also, da sollte man sich gut überlegen, was das Ding überhaupt tut. In dem konkreten Fall konnte man es wohl rechtfertigen, weil es nur ganz spezielle Funktionen erfüllt, beziehungsweise sabotiert werden damit. Aber wie gesagt, ethische Hintergründe, politische Hintergründe, gesellschaftliche Hintergründe, das sind typische nicht funktionale Anforderungen, die ja mit der eigentlichen Funktion gar nichts zu tun hat, aber die nicht unwichtig sind. Die sollten Sie immer im Auge behalten. Gut, dann sehe ich ungefähr, funktionale, nicht funktionale Anforderungen, des Dualismus, haben Sie einigermaßen verstanden. Dann gucken wir noch mal weiter, abgesehen von Anforderungen, Spezifikationen, wie kann man jetzt nun diese Software entwerfen? Da möchte ich Ihnen etwas über modularen und hierarchischen Entwurf noch erzählen. Fangen wir an damit, modularer und hierarchischer Entwurf ist eine Art von Softwarearchitektur. Fragt sich, wozu braucht man überhaupt Softwarearchitekturen? Und da ist im Augenblick ein Trend da zu sehen, Hardware wird schneller und billiger, dauernd, um Zehnerpotenzen, aber Software nicht. Software bleibt und wird eher teurer. Und der Druck ist natürlich da, Software besser herzustellen, rationeller herzustellen, fehlerfreier herzustellen, billiger herzustellen. Und um sowas zu machen, auch um große Softwareprojekte planbar überhaupt zu machen, Dazu braucht man Softwarearchitektur. Dazu muss man rational Software vorplanen und Leistungen spezifizieren, implementieren, testen, validieren und das Ganze systematisch zusammensetzen zu einem Gesamtprodukt. Deshalb ist Softwarearchitektur ziemlich wichtig, und wenn Sie mal in Industriebetrieben arbeiten sollen oder in Software-Schmieden, dann sind Sie als Projektleiter für so eine Softwarearchitektur verantwortlich. Sie müssen sich überlegen, was ist der Kontext von dem Ganzen, welche Architektur wähle ich und wie kann ich die Projektgruppe einigermaßen sicher durch die Problematik durchführen, dass alles irgendwo anfängt zu bröseln und nicht zusammenpasst. Was ist Softwarearchitektur? Wie geht der Softwareentwurf konkret zustande? Nun, zuerst zerlegt man das System in seine Bausteine auf Abstraktionsebenen. Man abstrahiert also von allgemeinen Anforderungen top-down immer in kleinere Einheiten, in kleinere Bausteine. Und jeder Baustein kann wiederum zerlegt werden in noch kleinere Bausteine, sodass man irgendwann da ankommt bei Funktionalitäten, die beherrschbar sind, die klar sind, einfach sind, die man testen kann. Und dann kann man hinterher alles wieder zusammenbauen. Dabei muss man natürlich darauf achten, dass die Schnittstellen richtig definiert werden, dass die Verantwortlichkeiten der Schnittstellen da sind. Das heißt, eine Schnittstelle sagt auch immer, wer bekommt was, was liefert er. Und diese Art der Organisation durch Schnittstellen hat inzwischen solch einen Erfolg gezeitigt, dass das in normalen Betrieben durchaus üblich ist. Man macht eine Prozessanalyse, zerteilt das gesamte Unternehmen in einzelne Prozesse vom Einkauf über die Produktion bis zum Verkauf, und die gesamten Prozesse werden mit Schnittstellen versehen, sodass klar ist, die Einkaufsabteilung bekommt Geld zur Verfügung gestellt und liefert die und die Teile zu den und den Zeiten. Dafür ist sie zuständig. Und wenn die nicht rechtzeitig kommen, hat die Einkaufsabteilung versagt. Und wenn es zu teuer ist, hat sie auch versagt. Das heißt, es wird genau gesagt, was reingeht, was rausgeht, zu welchen Bedingungen das Ganze stattfindet. Und auch die Produktionsabteilung wird entsprechend mit Schnittstellen versehen. Man kann dann sagen, sie bekommt die und die Teile, muss bis die dann verbaut haben und so weiter und so fort. Also Definition von Schnittstellen ist etwas, was auch in normalen Unternehmen soziale Interaktion beeinflusst, das Denken in Schnittstellen. Bei Menschen sollte man immer überlegen, dass Schnittstellen nicht alles sind. Menschen funktionieren auch anders als Schnittstellen. Und man sollte den Menschen nicht allein über seine Schnittstelle, was man von ihm will, was man von ihm kriegt, beurteilen. Man muss immer überlegen, das ist nur eine Ebene der Kommunikation. Man kann auch anders mit Leuten reden. Gut, aber Softwarearchitektur lebt von Schnittstellen und von konkreten Schnittstellen, die festgelegt werden müssen vorher. Dabei kann man bestimmte Entwurfsprinzipien aufstellen und man kann Modelle vorgeben, die dann verwirklicht werden. Also typische Arten von Software-Einheiten. Sowas werden Sie in dem E-Learning-Teil noch kennenlernen. Da finden Sie sowas wie Observer und ähnliche Modelle. Aber das ist ein anderes Thema, da möchte ich heute nicht weiter drauf eingehen. Die Idee ist, dass man bestimmte Entwurfsprinzipien verwendet, um die Softwarearchitektur zu vereinfachen und zu beschleunigen. Nun, ein wichtiges Prinzip bei dieser Softwarearchitektur ist die Bildung von funktionellen Einheiten, sogenannten Modulen. Module zeichnen sich durch bestimmte Eigenschaften aus. Sie bestehen im Prinzip aus sichtbaren Schnittstellen und unsichtbaren Implementierungen. Alles, was innerhalb des Moduls verwirklicht wird, das müssen Sie von außen nicht sehen. Sie müssen nur wissen, was da drin, was für eine Leistung Sie rausbekommen, was rausgeht und was reingeht. Und das Ganze, das Modul selber, muss durch seine Schnittstelle definiert werden. Man spricht dann auch von Geheimnisprinzip. Innen drin ist es unsichtbar, nur alles draußen ist sichtbar. Informationsheiligen. Das ist wiederum das Prinzip der abstrakten Datentypen, die Sie ja auch kennengelernt haben. Ein Modul ist so eine Art abstrakter Datentyp, bloß halt wesentlich größer. Das können ganze Bibliotheken sein, die so charakterisiert werden, nicht nur ein einziges Objekt. Sie können bei diesen Import und Export eine Menge Datentypen, Prozeduren und ähnliches, Dienste beanspruchen. Das muss alles da drin beschrieben sein, ohne dass klar ist, wie es implementiert ist. Insgesamt können Sie also sagen, ein Modul ist eine logische Einheit, die durch Zusammenfassung von Typendaten, Algorithmen entsteht und, was hier nicht dabei steht, was ich Ihnen aber auch noch sage, Protokollen. An der Schnittstelle sind immer Protokolle dabei und die Protokolle müssen Sie sagen. In Python werden die nicht explizit reingenommen, sie sind implizit damit drin, dass in allen Beschreibungen der Modulfunktionen auch drin steht, in welcher Reihenfolge sie benutzt werden können, falls es eine Reihenfolge gibt. Sodass das implizit mit in der Dokumentation steht und nicht direkt in der Schnittstelle enthalten ist. Aber es gehört dazu zur Kenntnis der Schnittstelle. Komplexe Module lassen sich wiederum aus einfacheren Teilmodulen aufbauen. Und das ist das Geheimnis eines guten Entwurfs. Man zerteilt einfach die groben Einheiten mit allgemeinen Spezifikationen und Schnittstellen hin zu feineren und sagt, das kann man mit den und den Teilmodulen verwirklichen. Und die Teilmodule müssen dann miteinander kombiniert sein, um das gesamte Verhalten aufzubauen. Gut, dabei kann man unterschiedliche Arten der Modulkomposition verwenden. Das lernen Sie genauer im E-Learning-Modul. Ja, was muss so ein Modul leisten? Zum einen müssen Sie sagen, das Modul sollte Dienstleistungen haben, die irgendwie zusammengehören. Sie müssen sie gruppieren können, vom Inhalt her, von der Art und Weise her, von den Datenstrukturen, was auch immer. Sie sollen stärker zusammengehören als andere, die überhaupt nötig sind. Dann können Sie zu einem Modul zusammenpacken, was dann Dienstleistungen anderen Modulen zur Verfügung stellt. Modulen haben den Vorteil, dass man sie unabhängig und separat übersetzen kann. Die können also beispielsweise Bibliotheksmodule erstellen, übersetzen und die Leute, die es benutzen, müssen nicht die Quellen haben. Es reicht, die Beschreibung zu haben, um dann die Funktionen aufrufen zu können. Das ist bei so einem Modul vollständig ausreichend. Die Schnittstelle ist das Entscheidende und nicht die Implementierung. Die sollte richtig sein, aber Sie müssen nicht wissen, wie es implementiert ist. Das Geheimnisprinzip sollte bei solchen Modulen wirklich vorhanden sein. Das bedeutet, wenn Sie dieses Modul benutzen wollen, sollten Sie nicht wissen, wie es intern funktioniert. Wenn Sie das wissen müssen, dann ist was falsch gelaufen. Dann ist das falsch konzipiert worden. Die Beschreibung reicht nicht aus, die Schnittstelle ist nicht vollständig. Das darf nicht sein. Das heißt, immer dann, wenn Fehler auftreten und Sie müssen die Implementierung kennen, dann ist das falsch gemacht worden, dieses Modul. Dann müsste es nochmal reimplementiert werden. Gute Module zeichnen sich durch eine gute Schnittstelle aus und durch wechselnde Implementationen, die man je nachdem, was für Ideen man hat, immer neu machen kann, immer verbessern kann, bei gleicher Schnittstelle. Ja, da kommen wir jetzt, wenn wir mit Schnittstellen und Modulen gehabt haben, kommen wir zum hierarchischen Entwurf. Und der ist besser verstehbar, wenn wir so etwas einführen wie eine abstrakte Maschine. Nehmen wir mal ein Beispiel an, das ist immer besser über Beispiele zu erklären. Nehmen wir an, Sie wollen ein Versionsverwaltungssystem bauen. Was machen Sie dann? Nun, dann schreiben Sie eine Software, die die Versionen registriert, die Dateien benutzt und so weiter. Was Sie dazu brauchen, ist ein Dokumentenverwaltungssystem, sodass Sie die Version der Dokumente auch tatsächlich verwalten können. Das heißt, dieses Versionsverwaltungssystem baut auf einem Dokumentenverwaltungssystem, und das ist eine abstrakte Maschine. Das heißt, Sie müssen nicht wissen, wie es implementiert ist. Hauptsache, diese Maschine kann Dokumente verwalten. Das Dokumentenverwaltungssystem wiederum muss halt verschiedene Methoden bereitstellen, um Dokumente zu durchsuchen, zu verwalten, konkret alle wichtigen Funktionen bereitzustellen, die eine Version tatsächlich benötigt für das Verwaltungssystem. Das Dokumentenverwaltungssystem benutzt normalerweise ein Datenbanksystem, wo die Dokumente alle drin sind. Das heißt, auch das Dokumentenverwaltungssystem setzt auf einer abstrakten Maschine auf. Diese Maschine ist ein Datenbanksystem. Die kann man als Hardware implementieren, die kann man auch als Software implementieren. Das abstrakte System nennt sich dann Datenbanksystem. Aber auch ein Datenbanksystem wiederum kann selbst auf einem Betriebssystem aufsetzen, setzt normalerweise auf und benutzt das Betriebssystem als abstrakte Maschine. Und so haben Sie im Prinzip eine Hierarchie von abstrakten Maschinen. Die einfache Maschine des Betriebssystems wird benutzt vom Datenbanksystem, was eine abstrakte Maschine darstellt für das Dokumentenverwaltungssystem, was wiederum benutzt wird vom Versionsverwaltungssystem. Sie haben also verschiedene Arten von Schichten, kann man sagen, wie bei einer Torte, verschiedenen Schichten, und jede Schicht betrachtet das darunter liegende als eine abstrakte Maschine. Eine abstrakte Maschine können wir also definieren als eine durch Software realisierte Schnittstelle, die den Benutzern eine Menge von Operationen und Datentypen anbietet. Und die wird irgendwie implementiert. Das kann durch eine Hardware, eine echte Hardware sein oder durch eine Software, aber gemeint ist es, eine Maschine macht das. Und da es eben sehr abstrakt ist, so eine Schnittstelle, ist es eine abstrakte Maschine. Damit habe ich meine abstrakte Maschine eingeführt. Und dann fragt man sich, wozu dient das? Nun, damit können Sie genauer sagen, können Sie die gesamte Funktionalität, die Sie brauchen, runterbrechen auf unterschiedliche Teilfunktionalitäten, die Sie verwenden können. Auf einer Ebene können Sie verschiedene abstrakte Maschinen verwenden, um Ihre Funktion bereitzustellen, die nächsthöhere Schicht verwendet. Augenblick. So. Sie können das einmal an einem anderen System angucken. Es gibt ein ISO-OSI-Referenzmodell über Netzwerke, das ist das, was ich nächstes Mal genauer erzählen werde. Was man sich davon merken kann, ist, dass alles, was über Netzwerke läuft, die gesamte Software ebenfalls in unterschiedliche Schichten zerteilt ist. Genauer gesagt in 7 Schichten. Und diese 7 Schichten sind aufeinander bezogen. Das heißt, die unterste Schicht, der physikalische Apparat, das ist in diesem Fall der Draht und die Elektronik, die dran sitzt, wird benutzt von einer Schicht, die die elektrischen Signale zusammenstellt, wird benutzt von einer Schicht, die die Netzwerke genauer kennt und darüber abwickelt, wird von diversen anderen Schichten benutzt bis zur Anwendung, die einfach nur sagt, bitte gib eine Nachricht an einen Rechner im Netz, der hat die und die Adresse, fertig. Und der Rest wird alles von diesen Schichten gemacht, die darunter liegen. Für jede dieser Schichten oben drüber ist alles drunter eine abstrakte Maschine. Genauso wie das sozusagen Schicht für Schicht weitergeht. Jede Schicht selbst aber ist etwas, was sowohl eine Leistung nach oben gibt, als auch dazu eine Leistung unten braucht. Und das nennt man eine virtuelle Maschine. Zweiter Begriff. Wir haben also eine virtuelle Maschine und eine abstrakte Maschine. Virtuelle Maschinen sind sehr praktisch. Wenn man eine hat, dann kann man sie direkt einsetzen, sowohl für alles, was darauf aufbaut, als auch für alles, wenn man etwas anderes verwenden will. was dann und benutzt wird. Man kann mehrere virtuelle Maschinen nebeneinander packen für dieselbe Leistung, beispielsweise Physical Layer oder ähnliches. Virtuelle Maschinen sind etwas, kann man in Hardware oder in Software realisieren. Beispielsweise das ganze Ding hier von Data Link Layer bis zu Session Layer. Diese ganzen Schichten fassen manche Leute zusammen zu einem einzigen Board, machen das mit Hardware, mit einem kleinen Embedded Mikroprozessorsystem. Und das ist dann eine echte Maschine, eine physikalische Maschine, die das Ganze macht. Und diese Maschine selber kann man sowohl als virtuelle Maschine ausführen, in diesem Fall, indem man es als Software macht, man kann es aber auch als Hardware ausführen. Und wenn man zwischen den beiden hin und her pendelt, gibt es eine Hardware-Software-Migration. Das gucken Sie noch genauer im E-Learning-Teil. Gut, damit habe ich als Strukturierungselement Schichten eingeführt für solche Systemarchitektur und Module. Und bei den Schichten noch virtuelle Maschinen und abstrakte Maschinen. Und jetzt meine Frage an Sie. Wie viele Schnittstellen hat eine virtuelle Maschine? Bitte bilden Sie sich eine Meinung. Ich frage gleich nach. So, ich hoffe, Sie haben sich eine Meinung gebildet. Dann möchte ich doch mal fragen, wer ist denn der Meinung, dass eine virtuelle Maschine gar keine Schnittstelle hat? Eine Meinung. Wer ist der Meinung, dass es eine Schnittstelle hat? Keiner. Wer ist der Meinung, dass es zwei Schnittstellen hat? 1, 2, 3, 4. Wer ist der Meinung, dass es drei Schnittstellen hat, virtuelle Maschine? Wer ist der Meinung, dass es gar nicht festgelegt ist? Oh, die Meinung ist, Mehrheitsmeinung scheint nicht festgelegt zu sein. Da muss ich leider widersprechen. Ich hatte extra versucht klarzumachen, eine virtuelle Maschine hat zwei Schnittstellen, die Import-Schnittstelle und die Export-Schnittstelle. Nämlich einmal von oben, was es exportiert, nach oben und dann nach unten, was es dazu benötigt. Und diese beiden Schnittstellen müssen vorhanden sein. Es muss wissen, was es benötigt, das muss man erfüllen, sonst kann es seine Funktion nicht erfüllen und es kann etwas liefern und das ist die Exportschnittstelle nach oben. Dazu ist es da. Also zwei Schnittstellen ist richtig. Alle, die zwei Schnittstellen der Meinung waren, Dankeschön, alle anderen aber auch. Nicht richtig. Ein Modul kann durchaus eine virtuelle Maschine sein. Können Sie als solche ansehen. Wenn es nur eine Importschnittstelle hat, dann tut es irgendwas. Normalerweise hat es eine Exportschnittstelle. Es gibt Leistung. Normalerweise gibt es Leistung und braucht nichts dafür. Dann ist es eine abstrakte Maschine. Wenn es aber Leistung dafür braucht, dann setzt es auf etwas anderem auf. Und dann wird es zur virtuellen Maschine. Abstrakte Maschine ist einfach nur, dass man eine Schnittstelle hat. Und virtuell heißt in diesem Fall, dass man auch etwas dafür benötigt, um es durchzuführen. Alle Rechenzentren heutzutage haben virtuelle Maschinen. Wenn Sie das mal genauer nachgucken, dann sehen Sie das. Die Rechenzentren leben davon, dass man jedes beliebige Programm unter jedem beliebigen Betriebssystem ablaufen lassen kann. Das geht nur, wenn Sie virtuelle Maschinen einsetzen. Und dafür gibt es die entsprechenden. Windows Version 7 hat bereits eine virtuelle Maschine standardmäßig drin. Sie können alle möglichen Programme in diversen Modes, Windows XP Mode und ähnlichem ablaufen lassen. Das ist eine Art virtuelle Maschine. Sie können aber auch echte virtuelle Maschinen runterladen, kostenlos, die von Sun, Oracle oder auch von Microsoft virtuelle Maschinen. Da können Sie dann unterschiedliche Betriebssysteme reingeben, beispielsweise auf Ihrem Windows-System Unix laufen lassen und auf dem Unix dann irgendein spezielles Unix-Programm. Das geht ohne Probleme. Oder umgekehrt, Sie können Windows auch unter Unix laufen lassen oder wie auch immer. Das ist alles möglich durch die virtuellen Maschinen. Die bieten Schnittstellen, um alles zu machen, und das ist ein wesentliches Element davon. Ohne das können die nicht auskommen. Okay, gut. Das war der Softwarearchitekturentwurf. Und jetzt kommen wir zu einem Kapitel, was sich noch weiter von dem eigentlichen Programmieren entfernt, aber durchaus sehr, sehr nah ist. Angenommen, Sie haben technisch alles super konzipiert. Sie haben wunderschön, ja, pardon? Ja, beispielsweise VirtualBox oder beispielsweise Sandboxes sind auch typische virtuelle Maschinen. Oder die virtuelle Maschine, es gibt viele virtuelle Maschinen und die virtuellen Maschinen bauen aufeinander auf, schichtweise. Und Sie brauchen eine virtuelle Maschine, die zwischen einem Unix und Windows vermittelt und dem Unix-System vorspiegelt, dass eine Hardware darunter liegt, die unter Windows läuft. Und Sie können obendrauf, dann ist Ihre VirtualBox das Ganze. Und da drauf packen Sie dann das Betriebssystem, das ist auch eine virtuelle Maschine, und da drauf packen Sie dann Ihr eigenes Anwendungsprogramm. Dann, wenn das Anwendungsprogramm läuft auf dem Betriebssystem, läuft auf dem Zwischensystem, Zwischenschicht, läuft auf dem Betriebssystem, läuft auf der Hardware. Sie haben einzelne Schichten. Und jede Schicht kann man als virtuelle Maschine bezeichnen. Üblich ist, wenn man von virtuellen Maschinen in der Softwaretechnik spricht, meint man immer, dass man irgendetwas vorspiegelt, eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, die eigentlich gar nicht da ist. Beispielsweise ein Unix-Programm, eine Windows, unter Windows eine Unix-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Und die Vermittlung muss mit einer Schicht geschehen. Und das ist dann die virtuelle Maschine. Okay? Wo auch immer diese Schicht bestehen mag. Ich kann nochmal Zwischenschichten haben. Das ist dann die zweite Sache. Weitere Fragen zu virtuellen und abstrakten Maschinen? Ja? Ja, durchaus. Den Python-Interpreter können Sie als virtuelle Maschine ansehen. Geläufiger ist beispielsweise bei Java. Die Java-Virtual Machine ist überall vorhanden, wird immer standardmäßig installiert und macht genau das. Sie interpretiert den Bytecode von Java auf einem konkreten Prozessor und wandelt ihn in tatsächliche Instruktionen um und führt die aus. Jede Instanz, die man als Schicht ansehen kann, das heißt, sie hat bestimmte Funktionen und benutzt andere Funktionen, tiefere Funktionen. Sie können es als Synonym für Schicht ansehen, das ist durchaus richtig, nur wenn Sie Schicht sagen, dann weiß erstmal keiner, was richtig damit gemeint ist. Virtuelle Maschine heißt, Sie können auch eine echte Maschine dahin packen. Und dann funktioniert das auch. Das heißt also, der Begriff Maschine ist durchaus nicht beliebig. Im Allgemeinen spricht man aber von virtuellen Maschinen, gerade wenn man eine echte Maschine ersetzt durch Software. Dann ist das Ersetzende die virtuelle Maschine. Gut, weitere Fragen? Keine weiteren? Ja? Ja, eine ganze Menge virtuelle Maschinen dabei, haben Sie vollkommen recht. Also da gibt es über die Schichten des Betriebssystems, hören Sie mal in die Vorlesung Betriebssysteme rein, die ich im Sommersemester halten werde, da werden Sie eine Menge Schichten kennenlernen, das gibt es jede Menge Schichten an Betriebssystemen. Eine Abbildung davon, von Betriebssystemschichten, gibt es auch im E-Learning-Teil, da sehen Sie auch nochmal, was für Schichten es normalerweise im Betriebssystem auch immer gibt. Von Benutzerschicht bis zu verschiedenen anderen. Gut, aber es ist wichtig ist bei der Geschichte, dass man den Begriff virtuelle Maschine damit etwas anfangen kann und sofort assoziativ sagt, Schnittstellen, das ist das Wichtige. Ohne Schnittstellen gibt es keine virtuellen Maschinen und die Schichten sind nur ganz vage, aber eine virtuelle Maschine muss Schnittstellen haben. Eine Schicht sollte, aber ist nicht unbedingt damit definiert. Das heißt also, präziser ist virtuelle Maschine, wenn Sie sagen, Schicht mit zwei Schnittstellen. Gut, jetzt kommen wir aber zum nächsten, Vorgehensmodelle. Was gibt es da? Nun, Sie können alles technisch super konzipieren. Sie können alles sehr schön softwaremäßig, softwarearchitekturmäßig strukturieren und versuchen vorzugeben. Trotzdem kann alles schief gehen. Und wie gesagt, so die Hälfte der Projekte geht wirklich schief. Woran liegt das dann? Nun, es liegt normalerweise an Ihrem Vorgehensmodell. Sie haben sich nicht genau überlegt, wie das Ganze eigentlich ablaufen soll. Gehen wir mal ein Beispiel an. Ein Beispiel aus der Praxis. Ein Kunde stellt Anforderungen in Form einer Wunschliste. Das hätte ich hier gern. Und die Firma seines Vertrauens sagt, selbstverständlich haben wir gar keine Probleme mit, machen wir alles. Ein selbsternannter oder auch echt Chefentwickler verfasst dann mehr oder weniger technisches Konzept auf Basis dieser Wunschliste. Super, denkt mir. Der Kunde ist zufrieden, denkt sich, das geht ja gut ran. Der Entwickler sagt, gar kein Problem, Code eingesetzt, zack, wunderbar. Das Wichtige für den Benutzer ist meistens, dass es hübsch aussieht. Benutzer verwechseln die Benutzeroberfläche mit der Maschine drunter. Also, wenn Sie beispielsweise von Windows XP auf Windows Vista wechseln, dann haben Sie ein Gefühl, das ist ja ein neues Betriebssystem, weil da plötzlich so herrliche Klänge sind und alles sieht ganz anders aus, dass da einfach nur ein paar grafische Muster gewechselt haben und dass da drunter die Maschine immer noch die gleiche ist. Das ist den meisten Leuten gar nicht richtig klar. Deshalb, die Benutzer wollen einfach nur was Hübsches sehen. Typischerweise macht man es mit ein paar Quick and Dirty, schnell was hingezaubert, dann sieht ein hübsches Bild. Der Kunde ist zufrieden, der hat was in der Hand, der sagt, aha, so sieht mein neues Programm aus. Während sich die Realisierung dem voranschreitet, zeigen sich aber bereits die ersten Unzulänglichkeiten des Konzepts. Die Leute merken, hoppla, das ist ja doch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Derjenige hat sich zwar gute Ideen gehabt, aber das passt da nicht zusammen. Zum Beispiel, wenn der Benutzer sagt, ja hoppla, nein, nein, so wollte ich das ja, habe ich das gar nicht gemeint, habe ich mich etwa missverständlich ausgedrückt. Nein, ich meinte natürlich was ganz anderes und prompt kommen diverse Anforderungen rein und neue Anforderungen und möglichst gerade bevor alles fertig ist, 5 Minuten vorher, kommt es ganz total, Sie müssen alles umkrempeln. Sie haben gemerkt, so geht es nicht. Die Entwickler sind gezwungen, im Code vom Konzept abzuweichen. Beispiel dafür ist das, was ich mal zitiert hatte bei den Semaforen. Da war, wo ein großes Projekt von der Deutschen Bank war, was für Millionenbeträge in Sand gesetzt worden war, weil die Leute nicht gemerkt hatten, dass sie keine Semaforen benutzt hatten. Und bei Finanztransaktionen muss man sowas, sonst geht es schief. Aber das wussten die nicht, weil die nur im Selbststudium sich Programmieren angeeignet hatten und meinten damit schon alles zu wissen. Nun, das Problem an der Geschichte ist, wenn dann eine neue Anforderung kommt, nämlich wir brauchen aber Transaktionen, atomare Transaktionen, dann merken die plötzlich, hoppla, das geht ja gar nicht mit dem, was wir bisher implementiert haben. Wir müssen alles ändern. Und kleinste Änderungen ganz tief unten lassen sehr, sehr viele Änderungen weiter oben nach sich ziehen. Die Entwickler sind gezwungen, vom Code abzuweichen. Natürlich sind es so kleine Sachen, die dann nicht immer gleich dokumentiert werden. Schließlich hat man das Konzept als super harmonisch und klar und schön dem Kunden bereits verkauft. Und deshalb geht das gar nicht, darf man gar nicht sagen, was man alles in Wirklichkeit geändert hat. Die Dokumentation ist bald sowieso nur noch etwas, was pro forma dasteht, weil intern alles inzwischen geändert worden ist. Die Software selbst kriegt da noch ein Stückchen dran und dort noch ein Stückchen, wird mit Rucksäcken zu einem reinen Flickwerkteppich. Manche Leute sagen dann, ein großer Misthaufen ist das, etwas, was absolut nicht geht. Niemand weiß mehr genau, warum die Software überhaupt noch funktioniert. Aber im Zweifelsfall gibt es dann doch noch Probleme, sodass dann Zeit überschritten wird, alles wird teurer, der Kunde wird unzufrieden, bis schließlich das Projekt abgebrochen wird. Wie gesagt, Hälfte aller Projekte endet so auf dem Schrotthaufen. Und wenn man nicht aufpasst, ist das tatsächlich der Fall. Und wenn tatsächlich das Projekt doch noch in die entsprechende Produktion gegangen ist, sowas wie die SAP-Software zum Beispiel, dann gibt es jede Menge Probleme bei der Wartung, jede Menge Probleme bei der Umsetzung neuer Anforderungen und das Ganze wird zum Albtraum eines Servicetechnikers. Und um das zu verhindern, muss man vorher etwas planen. Planen in der Form, dass man alles systematisch aufbaut. Eine systematische Verwendung von Prinzipien, Methoden und Werkzeugen, um Software zu erstellen. Wenn man das nicht macht, gibt es früher oder später ein ziemliches Scheitern. Das hauptsächliche Ziel von der Softwareproduktion ist, dieses Spannungsdreieck aus Qualität, Kosten und Zeit, was man nicht übereinander deckungsgleich bringen kann, das weicht immer ab. Entweder will man Qualität, dann geht die Zeit wiederum zu lang. Oder man macht Zeit, dann wird alles viel teurer. Wie auch immer, alles drei zusammen schafft man nicht. Und dieses Spannungsdreieck optimal hinzukriegen, das ist die Aufgabe bei der ganzen Geschichte. Nun, wie kann man das Ganze machen? Dazu hat man sogenannte Vorgehensmodelle. Vorgehensmodelle sind Modelle, die einem sagen, in welcher Reihenfolge was man tun kann. Was für einen Aktionsrahmen hat man? Also, das Erste, was man tun kann, ist, dass man das Ganze in Aufgaben zergliedert, in Phasen zergliedert. Und deren Abfolge und die Methoden, die darin verwendet werden, irgendwo mal festlegt. Möglichst gibt man dazu einen organisatorischen Rahmen an, in dem die ganze Softwareentwicklung stattfinden soll. Und dazu legt man noch fest, in welcher Reihenfolge die Aktivitäten zu erledigen sind, von wem, was dabei jeweils rauskommen soll und wie das, was rauskommt, auch überprüft werden kann, ob es auch stimmt, ob es auch richtig ist und den Vorgaben entspricht. Dazu gibt es Dinge sowas wie Inspektionen, Reviews, Walkthroughs, also so alle möglichen Werkzeuge, mit denen man das Ganze angehen kann. Solche Projektmanagement-Teilaufgaben sind beispielsweise die Anforderungsanalyse, die haben wir gerade gehabt. Oder das Design von Software, Implementierung von Software, das Testen, Installation, Betrieb, Bewertung von dem Ganzen, Validierung und nicht zu vergessen die Weiterentwicklung, denn es gibt immer neue Anforderungen davon. Das sind so die Projektmanagementaufgaben und die müssen strukturiert werden. Wie kann man die strukturieren? Dazu möchte ich Ihnen ein paar Modelle vorstellen. Das erste von den drei Modellen, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Wasserfallmodell, weil es klassisch ist. Das Wasserfallmodell geht davon aus, dass Sie die Aktivitäten oder Phasen hintereinander abfolgen lassen. Zuerst die erste Phase, dann die zweite, dann die dritte. Jede Phase hat Anforderungen und Erfolgsmeldungen. Und wenn Erfolg da ist, dann gibt es sogenannten Meilensteine. Dann hat man das geschafft, es wird ein Meilenstein aufgestellt, man hat den Weg durchlaufen bis zu diesem Meilenstein und weiß, okay, zum nächsten Stadt sind es noch 10 Kilometer. Also weitere Meilensteine müssen noch folgen. Wenn man dann die nächste Phase wieder hinter sich hat, gibt es einen weiteren Meilenstein und so kommt Meilenstein auf Meilenstein, kommt man näher. Und jeder Meilenstein wird abgenommen. Das heißt, man muss formal festlegen, wann hat man ihn erreicht und wann ist man noch auf dem Weg, wann hat man noch gar nicht erreicht. Man muss auch sagen, was ist zu tun, um die Güte dieser Software rauszubekommen. Wir gehen also davon aus, dass diese Phasen nicht nur durch Meilensteine getrennt sind, sondern dass sie auch hintereinander sind, also nicht parallel ablaufen. Und dann spricht man von einem Wasserfallmodell. Warum Wasserfallmodell? Das möchte ich Ihnen jetzt mal konkret zeigen. Es fängt an mit der Durchführbarkeitsanalyse. Dazu gibt es einen Auftraggeber, der im Prinzip ein Kunde, der ein Problem hat. Und dieses Problem muss erstmal überlegt werden. Es kann sein, dass es gar nicht lösbar ist. Dann kann sich der Kunde die Softwareentwicklung sparen. Deshalb sind diese Durchführbarkeitsanalysen meistens kostenpflichtig. Nicht nur, damit man was dran verdient, sondern es macht wirklich Arbeit. Man muss genau durchgucken, was ist los. Normalerweise führt dann der Auftragnehmer eine Durchführbarkeitsanalyse durch, indem man nochmal klar formuliert, was für Kriterien existieren, was sind die funktionalen Anforderungen, was sind die nicht funktionalen Anforderungen und welche möglichen Lösungen gibt es. Die Lösungen skizzieren und die Empfehlungen gibt. Angenommen nun, die Empfehlungen sind da, dann kann man ein Dokument dazu abgeben und dann muss man überlegen, ist das, was die Lösung an Kosten verursacht, eigentlich das wert, was man damit erreichen will. Diese Entscheidung überliegt meist dem Kunden. Der muss entscheiden, ist ihm das Ganze wert, so viel? Wenn nein, war es das. Wenn ja, dann geht es zum nächsten Punkt unseres Wasserfallmodells, nämlich die Problemformulierung. Jetzt muss man erstmal anfangen, die Anforderungsanalyse und Projektplan auszuarbeiten. Da muss präzise spezifiziert werden, was überhaupt gemacht werden soll, mit welchen Mitteln, was sind die konkreten Vorgaben und was ist das, was nachher umgesetzt werden soll in Software. Und es endet mit einer Anforderungsspezifikation, die schriftlich ist. Die muss aufgeschrieben werden. Der Projektplan sagt dazu, was eigentlich gemacht werden soll, in welcher Reihenfolge. Aufteilung der Aufgabe in Einzelaufgaben und so weiter und so fort. Welche Mitarbeiter müssen da rein? Wie geht das, wie das weiter? Wer macht was bis zu welchem Termin? Das sind die Vorgaben von dem Projektplan. Und der Projektplan, wenn der fertig ist, dann kann man anfangen, überhaupt das Ganze zu realisieren. Und als erstes zur Realisierung muss man Design machen. Man muss nämlich das Ganze, was realisiert werden soll, in einzelne Modulen aufteilen, eine Struktur machen, Strukturanalyse. Und erst nach der Strukturanalyse, wenn man die Modulen spezifiziert hat, dann kann man anfangen zu programmieren. Dann kommt das erste Zeile Code, vorher nicht. Sie verstehen, diese ganzen Schritte vorher, Durchführungsanalyse, Problemformulierung, Design, das macht viel Arbeit und deshalb ist verständlich, warum eben 85% des Aufwandes nur in diesem Kram hier liegt. Und das eigentlich implementieren sind gerade 15%, das ist nicht viel. Sie haben bisher in Ihren Programmierprojekten leider nur die Implementierungsseite kennengelernt. Die andere Seite, die 85%, dazu waren Ihre Projekte zu klein. Aber bei größeren Projekten, wenn Sie sehen, dann müssen Sie das, da kommen Sie gar nicht mehr drum rum. Ja, was kommt nach der Implementierung? Nun, das Testen. Die Implementierung sollte so sein, dass das Zeug auch getestet werden kann. Und die Art von Testen, da gibt es verschiedene interne, externe Tests und so weiter. Da haben Sie ein bisschen was vorher kennengelernt, ein paar Testprinzipien, wie man so etwas testet, durch den Code geht. Hier geht es davon aus, Sie können es, Sie testen es und wenn Sie das Ganze getestet haben, dann können Sie ganz am Schluss auch noch die Abgabe machen. Die Abgabe selber besteht aus verschiedenen Teilen. Sie müssen das Ganze nicht nur ausliefern beim Kunden, sondern Sie müssen auch noch Dokumentation machen, Sie müssen es schulen und Sie müssen es validieren lassen. Der Kunde muss sagen, jawohl, das habe ich so gewollt. Erst wenn Sie die Unterschrift haben, dann haben Sie das Ding abgegeben. Vorher haben Sie es noch nicht abgegeben. Das heißt, ohne Unterschrift können Sie keine Rechnung stellen. Das ist also eine finanzielle Frage. Sie müssen also schon vorher sagen, okay, ist der Kunde zufrieden? Und wenn nicht, Retour, Marsch, Marsch, alles nochmal durchprobieren. Es gibt also durchaus die populäre Version, dass Sie hier nochmal zurück eine Schleife haben, aber dazu kommen wir gleich. Also, Sie sehen, von der Analyse bis zur Abgabe geht das Ganze Stufe für Stufe eins tiefer in der Zeit und auch in den konkreten Implementierungen. Und deshalb Wasserfallmodell. Das ist wie so ein Wasserfall, der in mehreren Stufen runterrauscht, bis ganz nach unten. Gut. Ja? Ob die Wünsche überhaupt irgendwie realisierbar sind. Die Durchführbarkeitsanalyse sagt, ist das, was die Leute wollen, überhaupt machbar, grundsätzlich? Das sind ganz allgemeine Sachen, mit den Mitteln, mit dem Budget, mit den entsprechenden Anforderungen. Oder gibt es da fundamentale logische Widersprüche, die gar nicht so gehen? Und erst, wenn klar wird, was rauskommt, gibt es Empfehlungen, dieses Projekt durchführen oder nicht durchführen, was anderes machen, ein anderes Projekt stattdessen. Und erst dann kann man sagen, okay, und jetzt kommt man ein bisschen konkret, nachdem gesagt wurde, durchführbar ist es, jetzt müssen wir das Problem noch konkret formulieren, und zwar genau, detailliert, Mengengerüste aufstellen, wobei die Mengengerüste gibt es schon bei der Durchführbarkeitsanalyse teilweise, aber noch detaillierter ins Reingehen. Dann kommen wir da praktisch rein. Also nicht alles, was denkbar ist, ist auch machbar. Und dieser Widerspruch, der wird da gerade versucht aufzulösen. Weitere Fragen? Ja, was sind die Vorteile und Nachteile von diesem Verfahren? Vorteile, die Meilensteine sind sehr gut, die dokumentieren den Fortschritt des Projekts. Damit kann man schön sagen, das ist fertig, das ist noch nicht fertig und da müssen wir noch einen Zahn zulegen. Wir sind in den Meilensteinen noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Was weiß ich, 1. September Abgabetermin, der Meilenstein wird nicht eingehalten, weil das gesamte Rest muss auch noch verändert werden und damit verändert sich der gesamte Abgabeteam am Schluss. Das heißt also, Meilensteine sind wichtige Zeichen der Wahrheitsfindung. Da muss man mal Farbe bekennen, was eigentlich los ist. Damit kann man Meilensteine in Projekten entwickeln, die langlebig sind, die sehr komplex sind, sehr groß sind, um versucht würde, einzelne Teile, die beherrschbar sind, vorher zu implementieren. Es gibt aber auch Nachteile. Der Nachteil ist, dass wenn alles wunderschön nach Plan durchgeführt wird, der Kunde sehr, sehr spät erst sehen kann, was hinterher rauskommt. Es kann sein, dass dann hinterher ein System rauskommt, was genau nach den Spezifikationen gebaut wurde. Dummerweise war es aber nicht das, was der Kunde haben wollte. Er hatte sich nur schlecht ausgedrückt. Die Spezifikation war falsch. Das heißt, dass dieses Phasenmodell, dieses Wasserfallmodell klassisch nett ist, aber im realen Fall zu Problemen führen kann. Auch wenn man eine Phase zu Ende hat, dann kann man nicht beliebig zurückhüpfen. Das macht Probleme. Das heißt, schnelle Reaktionszeiten sind bei diesem Wasserfallmodell kaum drin. Deshalb wurden andere Modelle kreiert. Beispielsweise Wasserfallmodell mit Rückkopplung, die das eben das eingeführt. Nun, bevor wir zum nächsten Modell kommen, hätte ich mal wieder eine Frage an Sie. Was ist denn eigentlich das größte Problem beim Wasserfallmodell? Was meinen Sie denn? Die Rückkehr zum vorherigen Zustand? Ja, das ist nur ein Teilproblem. Das eigentliche Problem liegt jetzt ein bisschen an einer anderen Stelle. Gibt es noch andere Vorschläge, Ideen von Leuten, die sowas schon erlebt haben? Ja? Das ist richtig. Wenn Sie einmal stehen bleiben an einem Meilenstein und Sie kommen nicht mehr weiter, dann wird der letzte nie erreicht. Aber das ist gedacht, dafür ist es gemacht. Das heißt, wenn Sie nicht mehr weiterkommen, müssen Sie überlegen, wie können Sie den Meilenstein erreichen? Und angeblich können sie es ja. Die Durchführbarkeitsstudie hat ja gesagt, es geht. Also das größte Problem beim Wasserfallmodell ist nicht das. Das ist eher ein Vorteil, dass sie wissen, dass sie noch gar nicht so weit sind, sondern sie noch was tun müssen. Nein, es gibt ein anderes Problem aus der Praxis. Also wenn sie es nicht wissen, ist es nicht schlimm. Ich frage nur, vielleicht weiß es jemand. Größte Problem. Nun, das größte Problem beim Wasserfallmodell für einen guten Programmierer, das sind die Kunden. Genau dann, wenn die Kundenwünsche sich plötzlich ändern. Plötzlich sagen die, ja, habe ich ja früher so gesagt, aber inzwischen hat sich ergeben, dass Müller und Kunz ihre Plätze getauscht haben und jetzt brauchen wir was ganz anderes. Und jetzt muss das so und so funktionieren und nicht mehr so, wie ich es vorher gesagt habe. Und dann sagen sie, ja, aber hier habe ich schon alles gemacht. Ja, tut mir leid, es muss aber anders, so kann ich nichts brauchen. Prompt müssen sie die gesamten Spezifikationen ändern und das geht alles nochmal neu durch und das ist sehr, sehr hart. Eine gute Dokumentation erleichtert ihnen das Durchgehen und schnell verändern. Aber die wechselnden Kundenwünsche sind also Gift für so ein lineares Modell, was nur einmal losrollt und dann wut im Schnellzugtempo bis ganz ans Schluss. Wenn der Schnellzug dann auf dem falschen Gleis ankommt, dann hat er eben Pech gehabt. Das ist das Problem bei solchen Softwareprodukten. Und leider sind Softwareprodukte öfters mit diesen Problematiken behaftet. Aus diesem Grund gibt es ein nächstes Modell, nämlich das evolutionäre Modell. Und das geht so, man hat eine Spezifikation, man hat eine Realisierung, man hat eine Validierung und nachdem man rausgekriegt hat, ob es gut oder nicht ist, wirkt sich das automatisch wieder zurück. Das heißt, an den Starten von einem ersten Entwurf geht das Ganze in einer Rotation über und man geht immer zwischen besserer Spezifikation, besserer Realisierung, Validierung und Rückkopplung auf Realisierung oder eine Rückkopplung nochmal eins höher auf Spezifikation. Mit anderen Worten, Sie erstellen nach der initialen Version mehrere Spezifikationen, mehrere Zwischenversionen von Realisierung, Spezifikation und bis schließlich ganz am Schluss die endgültige Version rauskommt, die natürlich auch validiert werden muss und vielleicht sogar auch abgenommen werden muss. Aber Sie können davon ausgehen, bei Lebenszeiten von solchen Programmen von, sagen wir mal, 10 bis 15 Jahren, da müssen Sie mehrmals das Ding umstrecken und mehrmals Veränderungen einbauen. Also dieser Kreislauf wird nicht so schnell zum Stopp kommen. Was Sie als Softwareentwickler dabei machen können, Sie können sagen, okay, mache ich gern, nochmal eins rundherum, Anforderungen haben sich geändert, aber kostet nochmal ein paar tausend Euro. Und dann überlegen die Leute sich, ob sie ihre Spezifikation ändern wollen oder ob sie sagen, ist uns wert, machen sie das. Und dann geht es halt nochmal eine Runde rum. Gut, das ist das evolutionäre Modell. Davon gibt es verschiedene kleinere Versionen. Zum einen das erforschende Programmieren. Das ist etwa ein Modell, was sagt, der Programmierer und der Kunde bilden ein Duo, eine Einheit, und beide zusammen arbeiten die eigentlichen Anforderungen aus. Der Programmierer weiß, wie man es umsetzt und der Kunde weiß, was er will. Die Ideen der Fachabteilungen werden da umgesetzt. Das heißt also, jeweils so Pärchenbildung von Wissenden, von Sachwissenden und Programmierwissenden, die sind sehr, sehr effizient. Besser als dass man allgemein einen Auftrag gibt an die Abteilung zur Erstellung von Software und die macht dann ein Programm, konkrete Pärchen bilden und die beiden setzen sich zusammen und machen das. Die fangen so an, dass sie ganz simpel mit der ersten Funktionalität, Basisfunktionalität, und dann erweitern sie immer mehr noch was dazu, bis das ganze Ding so gewachsen ist, dass es einigermaßen gut ist. Wenn man dann etwas entwickelt hat, was dem entspricht, was man haben will, dann ist das Beste, man schmeißt es weg und schreibt es nochmal neu, aber diesmal richtig. Das ist die Idee der Wegwerfprogrammierung. Im Prinzip, wenn man einmal was implementiert hat, hat man wesentlich besseres Verständnis von dem, was der Kunde eigentlich wollte. Und das kann man am besten nochmal genauer implementieren, viel besser und viel smarter als vorher, einfach allgemeinert. Deshalb kann man es zur Methode erheben und sagen, wir implementieren erstmal gar nicht alles, sondern nur das zentrale Stück, was für absolut unklar ist, wo der Kunde auch nicht so genau weiß, was er will. Und das machen wir ganz schnell in kleinen Prototyp und lassen ihn ausprobieren. Wenn der Kunde sagt, ja, so habe ich es mir vorgestellt, dann ist es gut. Wenn er sagt, nein, da habe ich was ganz anderes gewollt, macht man einen kleinen anderen Änderung, so lange, bis der unklare Teil klar wird, weil in diesem Prozess auch der Kunde Klarheit kriegt. Der merkt erst, was er eigentlich will. Und dann kann man erst das Programm schreiben, was man eigentlich haben wollte. Dann wird es logisch. Gut. Und was man noch machen kann, Rapid Prototyping, das ist ein Extremfall. Da wird nach der ersten Analyse ganz schnell ein Prototyp gemacht, indem man einfach ein paar Benutzungsoberflächen, ein paar Masken aufsetzt, schöne Grafikbildchen, und dann sagt, bitteschön Kunde, da probier mal aus. Der sagt, oh schön, wunderbar, so will ich es halt. Oder nein, da muss noch mein Logo hin und da hätte ich gerne noch einen Knopf zum Drücken, da muss das und das rauskommen und so weiter. Und dann bastelt man noch ein paar Bildschirmmasken, die das tun. Also reine Grafik, ohne Funktionalität. Und dann, wenn er dann zufrieden ist, sagt man, okay, also von der Grafik muss das und das passieren. Wenn man da drauf drückt, muss das und das passieren. Und dann implementiert erstmal die Funktionalität. Das ist Rapid Prototyping. Der Kunde ist zufrieden, aber die Funktionalität muss erst hinten rangeflanscht werden, was manchmal Probleme geben könnte. Das Ganze ist effektiver, weil man wirklich eher die Kundenwünsche bedient, wesentlich schneller. Allerdings ist es nicht so systematisch. Deshalb findet es eher Verwendung in kleinen Systemen und mit kleinen Anwendungen. Nachteile sind halt, dass der Entwicklungsprozess nicht sichtbar sind und die Fortschritte eben schwer abzuschätzen sind. Sie haben keine Meilensteine, sondern sie gehen möglichst schnell dementsprechend, was der Kunde haben will. Die Gesamtstruktur wird immer unübersichtlicher, je mehr sie dazu packen, und der Spezialisierungsgrad wird auch immer höher, der Entwickler. Das heißt, sie müssen genau wissen, was das Ding vorher getan hat, damit sie es richtig abändern können. Und das wird dann schwieriger. Also es hat auch Nachteile, wenn es zu groß wird und zu komplex. Deshalb eher ungeeignet für große Softwareprojekte. Ja, insgesamt kann man sagen, dass die Abstraktionsebene, Detaillierungsgrad von so einer Softwarearchitektur entscheidend ist für das, was hinterher rauskommt. Man muss überlegen, was muss man vorgeben, was sind Abstraktionsgraben und was ist tatsächlich, wie detailliert muss man es runterbrechen. Macht man es zu abstrakt, kann es am Detail scheitern. Macht man es zu detailliert, dann kann es aber problematisch sein, das Gesamtkonzept zu zeigen. Dann zeigt man nur die Einzelaspekte. Und das richtige Ausmaß davon zwischen den beiden, das ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Das müssen Sie eher durch Erfahrung gewitzt rausbekommen. Die Qualität, die daraus folgt, müssen Sie entscheiden, muss aber weitgehend der Kunde entscheiden. Ist das, was er rausbekommt, tatsächlich das, was er haben wollte oder nicht? Gut. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angekommen. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Ja. Wann? Akustisch lauter bitte. Wann ist ein Softwareprojekt groß? Ich würde sagen, ein Softwareprojekt, was mehr als 2 Personenjahre fordert, das würde ich schon als groß bezeichnen. Das heißt also, wenn eine Person 2 Jahre lang an einem Projekt programmieren muss, dann ist es ein großes Projekt. Aber üblicherweise kleine Projekte sind, wenn sie einen Monat lang programmieren, mehr nicht. Das ist klein. Aber zwischen groß und klein gibt es immer Zwischenschichten. Was für den einen groß ist, für den anderen klein und umgekehrt. Die Firmen haben natürlich auch ihre spezialisierten Programmiergruppen. Und ich würde sagen, sobald eine Gruppe notwendig ist, die aus mehr als 2 Personen besteht, dann wird es schon ein großes Projekt. Also da, wenn Sie noch länger als einen Monat daran programmieren müssen, dann ist das für Sie schon groß. Beantwortet das ungefähr Ihre Frage? Gibt es andere Fragen? Wenn keine anderen Fragen da sind, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, drücke Ihnen die Daumen für die Klausur.